Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 23, ab Vers 50 bis Kapitel 24, Vers 12. Der Schwerpunkt der Predigt wird dann auf Lukas 24, Vers 5b sein. Aber wir lesen auch um des Zusammenhangs willen ab Lukas Kapitel 23, Vers 50. Und siehe, ein Mann namens Josef von Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sie sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz, und am ersten Tag der Woche kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria und Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Diese Frage stellten die Engel den Frauen, und das ist auch das Thema der heutigen Wortverkündigung. Heute an dem Sonntag, an dem in einer ganz besonderen Weise uns in Erinnerung kommt, dass Christus, der Sohn Gottes, aus den Toten auferstanden ist. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die frohe, das ist die frohmachende, das ist die befreiende Botschaft an diesem Tag. Es ist die Botschaft für alle, die seufzen. Es ist die frohmachende Botschaft für alle, die an ihren Schwachheiten, Krankheiten, Gebrechen leiden. An alle, die immer wieder durch die Angst vor dem Tod beschlichen werden. Es ist auch die frohmachende Botschaft an alle, die in ihrem Kampf, in ihrem Streit gegen die Sünde immer wieder unterliegen und darunter leiden, verzweifeln, die gebeugt gehen unter ihrem Charakter. Der Lebende, er ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden, er ist leiblich, er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Botschaft, die zieht sich ja durch das gesamte Neue Testament. In Wahrheit wird man ohne Zweifel sagen dürfen, dass es keinen einzigen Abschnitt im Neuen Testament gibt, der nicht zumindest indirekt auf dieses Ereignis, auf dieses Geschehen, auf die Auferstehung Jesu Christi hinweist oder es zumindest voraussetzt. Nicht machen wir uns das einmal nur anhand zweier Worte von Jesus klar. Da sagt Jesus einmal, liebt eure Feinde. Dieses Wort sagt Jesus in der Bergpredigt, also noch vor seiner Kreuzigung, vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung. Verständlich wird dieses Wort, dieses Gebot aber erst durch die Auferstehung Jesu. Sonst wäre es geradezu selbstzerstörerisch, oder? Da war eine Mutter. Sie war Witwe. Sie hatte gerade ihren Sohn verloren. Und die Träger, sie tragen die Bahre aus diesem kleinen Städtchen namens Nain heraus. Und gerade in der Gegend von dem Stadttor, da begegnet dieser Zug des Todes einem anderen Zug, nämlich Jesus mit seinen Jüngern. Und dann macht Jesus etwas, was die Träger der Bahre geradezu erstarren lässt. Er fasst diese Bahre an. Es war für einen Juden vollkommen undenkbar, denn damit verunreinigte er sich. Das tat man nicht. Die Juden, sie erstarrten. Und nicht nur das. Jesus wendet sich an die Witwe und sagt, weine nicht. Ihr Lieben, entweder diese Worte, dieses Wort und dieses Verhalten ist Zynismus. Oder hier spricht der Lebensfürst. Entweder diese Worte, sie sind unmenschlich. Oder sie sind zu verstehen im Blick auf die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes. Aber angesichts der Auferstehung von Christus werden gerade diese Worte zu erlösenden, zu befreienden Worten. Wegen der Auferstehung Christi kann der Apostel Paulus einmal ausrufen, und da war er im Gefängnis, also in einer sehr miesen Situation, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Kurzum, was ich sagen möchte ist, die Auferstehung Christi ist die strahlende Mitte der ganzen Heiligen Schrift. Die leibliche Auferstehung des Sohnes Gottes ist das Zentrum, ist gewissermaßen die Achse, um die sich alles dreht. Und genau das wird uns auch heute Morgen in unserem Abschnitt zentral verkündet. Ich halte es darum auch nicht für falsch zu sagen, dass die vier Evangelien vier Auferstehungsberichte von Jesus sind mit einer Vorgeschichte. Genauso wie sie Passionsgeschichten, Leidensgeschichten sind mit einer Vorgeschichte und dann mit einer Nachgeschichte. Und genau das ist es auch, was wir hier lesen. Und da darf ich zunächst einmal auf einen Aspekt hinweisen, der leider, bedauerlicherweise, in unseren Übersetzungen, in kaum einer Übersetzung, zum Ausdruck kommt. Im griechischen Grundtext verhält es sich nämlich so, hier im Lukas-Evangelium, dass Lukas vom Sabbat dann zum Auferstehungsmorgen übergeht, und zwar, so ist es im griechischen Grundtext, ohne dass er einen Punkt macht. Geschweige denn, dass er hier einen Absatz macht, wie es häufig in unseren Übersetzungen vorkommt. Im griechischen Grundtext steht zwischen Lukas 23, Vers 56 und Lukas 24, Vers 1 lediglich, ich sag mal, ein Komma. Auch inhaltlich, wenn wir mal darauf achten, geht es um dasselbe Thema. Das Thema für die Frauen waren ihre Salben und ihre Spezereien. Nicht am Todestag Jesu, noch am Karfreitag abends bereiteten sie diese Salben. Am darauffolgenden Tag ruhten sie, so wie sich das gehört. Und dann am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, machten sie sich auf, um die Salben, um die wohlriechenden Gewürze zum Grab zu bringen. Aber von der Grablegung geht es zum Sabbat und dann zum Auferstehungstag ohne einen Punkt. Die inhaltlich bestimmte Klammer für die Frauen, das waren ihre Salben und ihre Gewürze. Mit anderen Worten, die Frauen, sie waren in ihrem Denken, in ihrer Fantasie am Auferstehungstag Jesu noch mit dem Problem beschäftigt, wie am Tag des Sterbens Jesu. Aber dass hier kein Punkt steht, sondern, wenn wir so wollen, ein Komma, das bringt auch zum Ausdruck, dass es notwendig ist, erforderlich ist, dass wir vom Todestag Jesu zum Auferstehungstag durchlesen. Mit anderen Worten, es geht um dieselbe Wirklichkeit. Sowohl der Tod Christi als auch die Auferstehung, sie entsprechen derselben Geschehensebene. Ich betone das deswegen, weil man nicht selten heutzutage auch von Theologen oder namentlich von Theologen hört, Ostern, Auferstehung, das ist so etwas Unerhörtes, das ist so etwas vollkommen anderes, das sprengt so unsere historische Wirklichkeit, dass wir es überhaupt nicht in historische Kategorien fassen können. Das ist nicht richtig. Bitte missverstehen wir uns hier nicht. Wenn man mit diesen Worten lediglich kundtun wollte, dass unsere Augen dermaßen an die Düsternis dieser vom Tode bestimmten Welt gewöhnt sind, dass sie dann geradezu vom Licht der Auferstehung geblendet werden, dann ist dem nicht zu widersprechen. Und tatsächlich war es ja damals so, dass die Auferstehung nur sehr mühsam auch zu den Jüngern durchdrang. Ich denken wir an den ungläubigen Thomas, der sagte, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Und dann bestellte Jesus seine Jünger nach Galiläa auf den Berg. Und was lesen wir in Matthäus 28? Etliche aber zweifelten. Ja, unser Denken ist dermaßen vom Tod bestimmt, dass wir es nicht erfassen können, was hier geschehen ist. Dass es mühselig ist, dies zu verstehen. Und tatsächlich sprengt das Auferstehungstag, das Auferstehungsgeschehen, dem, was hier geschehen ist, dem unserem Denken, das vom Tod bestimmt ist. Aber noch einmal, es ist nicht so, dass wir das Geschehen der leiblichen Auferstehung Christi in eine Art übergeschichtliche Bedeutsamkeit auflösen und dieses dann mit einem Wust, auch mit einem Wust von frommen Worten verkleistern. Das Wunder der Auferstehung, es hat hier in dieser Wirklichkeit, so wie wir sie kennen, so wie wir daran gewöhnt sind, stattgefunden. Ostern, oh ja, es ist unerhört. Aber es kann in normalen Worten darüber gesprochen werden. Es kann darüber in genau denselben Worten gesprochen werden, über die in der Geschichte von Christi Leiden, von seinem Tod und von seiner Grablegung gesprochen wird. Es ist die gleiche Ebene. Und das kommt eben hier bei dem Evangelisten Lukas dadurch zum Ausdruck, dass er in einem einzigen Satz spricht von Karfreitag, Grablegung und Auferstehungstag, ohne einen Punkt zu machen. Beide Geschehnisse, sie stehen in demselben Satz und sind nur durch ein Komma gegliedert. Wir landen am Ostersonntag nicht in einer Art Übergeschichte. Die Geschichte, sie geht weiter. Und um diese Geschichte zu erfassen, können wir in Raum und Zeit bleiben und brauchen nicht aus der Zeit heraus in irgendeine andere Bewusstseinsebene zu treten. Gott, der Herr, er hat das Endliche genommen, um es als Bühne zu nehmen für das Unendliche. Wir heutigen Menschen kennen das Endliche nur in der Gestalt der Todesverfallenheit nach dem Sündenfall. Und das macht es uns schwer, das Auferstehungsgeschehen überhaupt zu erfassen. Aber es gilt trotzdem, das Unendliche, es wird vom Endlichen erfasst. Und deswegen dürfen wir heute Morgen singen und bekennen, der Herr, er ist wahrhaftig auferstanden. Gott hat sein Werk in Raum und Zeit getan und ihn deswegen loben und anbeten. Tatsächlich. Ich war gerade für diese Wirklichkeit, die wir kennen und an die wir gewohnt sind, in der der Tod scheinbar dominiert, benötigen wir dieses Auferstehungsevangelium. Anders gesagt, bei Christus ist der Samstag nur durch ein Komma vom Sonntag getrennt, damit unser Sonntag nur durch ein Komma vom Montag getrennt ist. Wir leben heute am Auferstehungssonntag nicht in einer anderen Welt als morgen, als am Montag. Sonst wären wir Christen, sprechen wir es ruhig aus, schizophren, geistig schizophren. Man erweckt heute gern den Eindruck, dass das Leidens, dass der Sterbensbericht unseres Herrn vortrefflich in unsere Wirklichkeit passt. Nicht, das können wir wahrnehmen an all den zahlreichen Fotomontagen, in denen der Gekreuzigte mit Bildern verbunden wird von Menschen, die in Slums hausen, die verfolgt werden, die gemartert werden, die Hunger leiden. Nicht an das Geschehen von Golgatha, da meint man heute alle möglichen Anknüpfungspunkte zu finden. das mag nicht völlig falsch sein. Ich drücke mich hier sehr vorsichtig aus. Aber ihr Lieben, die Gefahr besteht, dass man dann das Sterben Jesu in diese Welt einebnet. Nicht ähnlich, wie es einmal geschehen ist, vor etlichen Jahren in dem Film Die Passion Jesu. Denn in Wahrheit bleibt man dann immer nur am Äußerlichen stehen. Und das, was auf Golgatha tatsächlich geschah, nämlich das Vollbringen des Sühnewerkes Christi, das kommt natürlich dadurch nicht zum Ausdruck. Das, was tatsächlich auf Golgatha geschah und darum unvergleichlich ist mit allem anderen Leiden in dieser Welt, das lässt sich nicht durch Fotomontagen oder Filmstreifen auf einen Nenner bringen. Am Kreuz ging es um die Versöhnung mit Gott. Und genauso wie wir uns hüten sollten, durch Fotomontagen oder durch Filme das Geschehen auf Golgatha menschlich einzuebnen, so gilt das auch für den Auferstehungstag. Es stimmt. Hier hat Christus das Leben und die Auferstehung und die Unsterblichkeit ans Licht gebracht. Aber noch einmal, in all seiner Unerhörtheit erfolgte dieses Geschehen, die leibliche Auferstehung Christi, in Raum und Zeit. Und nur deswegen kann uns dieses Geschehen heute, an diesem Sonntag, trösten. Es kann uns für den Montag, für die weitere Zeit ernähren, stärken, kräftigen. Der Himmel, er hat die Erde erwählt. Die Ewigkeit, sie hat die Zeit erwählt, um Bühne von der Macht und der Herrlichkeit Gottes zu sein. Aber nun genug über dieses Komma. Ich benötigte das allerdings, um für die Auslegung dieses Abschnittes den richtigen Einschnitt zu finden, namentlich dann die Frage, die uns heute an diesem Ostersonntag leiten soll, Lukas 24, Vers 5b, die Frage der Engel: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Engel sagten dann noch mehr. Wir kommen darauf noch zurück. Aber zunächst lassen Sie uns einmal einen Augenblick bei dieser rhetorischen Frage bleiben. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich will mal mit einem Einwand beginnen. Mit einem durchaus kritischen Einwand, aber gegenüber den Engeln. Und ich frage einmal, mit welchem Recht stellen die Engel eine solche Frage? Eine solche Frage, die doch ganz offensichtlich einen Vorwurf beinhaltet. Wie kommen die Engel dazu, den Frauen einen Vorwurf zu machen, als sie sich dort zum Grab hin begeben und dann verwirrt sind, als sie Jesus da nicht in dem Grab sehen? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt der ein oder andere denkt, gegenüber Engeln musst du ganz vorsichtig sein, kritisch zu sein. Die Engel sprechen doch unter Garantiewahrheit. Nun, darauf ist zunächst einmal zu antworten, dass Paulus einmal an die Galater, an die Gemeinde von Galatien schreibt: Selbst wenn ein Engel aus dem Himmel ihnen etwas verkündet, das von dem abweicht, was wir euch verkündet haben, er sei verflucht. Also wenn der Apostel wohlgemerkt in einem anderen Zusammenhang sagt, dass wir nicht jede überirdische Offenbarung ohne weiteres schlucken sollten, dass wir nicht bei jeder überirdischen Offenbarung sozusagen unser kritisches Vermögen auf Null schrauben sollten, dann lassen Sie uns doch mal die Frage stellen. Gehen die Engel hier wirklich redlich mit diesen Frauen um? Sind die Engel mit ihrer Kritik, mit ihrem Vorwurf nicht doch eigentlich ungerecht? Verhalten der Frauen ist doch völlig nachvollziehbar, oder? Sie suchten Jesus dort auf, wo sie ihn zuletzt gesehen hatten, wo sie beobachtet hatten, dass er hingelegt wurde, nämlich ins Grab. Nicht? Lesen wir nochmal die Verse 53 bis 55. Und Josef von Arimathia nahm Jesus vom Kreuz herab, wickelte ihn in Leinwand, legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin auch niemand gelegt hatte. Und es war Rüsttag, der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren. Und sie sahen sich das Grab an, wie sein Leib hineingelegt wurde. Das war das Letzte, was sie von Jesus gesehen hatten. Und bitte, da war es doch nur allzu vernünftig, jemanden dort zu suchen, wo man ihn zuletzt gesehen hatte. Es ist doch nicht so lange her, da hatte ich wieder mal meinen Schlüsselbund verlegt. Und meine ganze Familie half beim Suchen. Aber sie suchten nicht nur, sie bemühten sich auch um das Wiederfinden, indem sie Fragen stellten. Kannst du dich entsinnen, wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Hast du dort schon nachgeschaut? Schau nochmal nach, vielleicht hast du nicht richtig nachgeschaut. Und wo bist du seitdem gewesen? Bei welcher Gelegenheit könntest du ihn wohin gelegt haben? Nicht, wir kennen all diese Fragen. Umgekehrt, niemand kam auf den Gedanken zu fragen, Papa, vielleicht hast du ihn auf dem Mond verloren. Ganz logisch, da war ich nicht, das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Das konnte man ausschließen. Kurzum, wir merken, was ich hier sagen will. Man sucht intelligenterweise das, was man verloren hat, dort, wo man es hätte liegen lassen können. Es ist doch logisch. Es ist doch vernünftig, dass man dort sucht, wo es aufgrund unserer Erfahrungen wahrscheinlich ist, dass man es verloren hat. Und vom Boden dieser Vernünftigkeit aus ist es doch nur allzu einleuchtend, wie sich die Frauen hier verhalten. Alles andere wäre doch geradezu unvernünftig gewesen. Wo hätten sie denn sonst suchen sollen? Wohin hätten sie denn sonst gehen sollen? Und angesichts dessen, dass sie gesehen hatten, wo Jesus hingelegt worden war, ja, war den Frauen doch kein Vorwurf zu machen. Oder doch? War es nicht sinnvoll? War es nicht Ausdruck ihrer Liebe, sich mit den Spezereien und den Gewürzen zu beschäftigen und am Morgen nach dem Sabbat ganz früh zum Grab zu eilen? Gewissermaßen die letzte Liebespflicht. Was wollen denn die Engel eigentlich mit ihrer kritischen Frage? Nicht, wenn man sich auf die Suche nach einem Lebenden begeben würde, gut, dann müsste man zum Polizeibüro gehen, dort eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber angesichts dessen, was die Frauen gesehen hatten, liebe Engel, seid doch bitte einmal redlich. Da geht man natürlich zur Begräbnisstelle. Wenn die Engel vielleicht noch gesagt hätten, es ist ja verständlich, was ihr tut, aber eure Informationen sind begrenzt. Inzwischen ist etwas anderes geschehen. Jesus ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Gut, dann hätte man das verstehen können. Aber so sagten sie es keineswegs. Sie sagen es tadelnd. Sie machen einen Vorwurf. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Warum? Nicht, dieses Wort ist ein bekanntes Wort. Es ist ein häufig zitiertes Wort. Wir erfahren hier einen prächtigen Namen für unseren Herrn und Heiland. Der Lebende. Aber mit dem Vorwurf? Wir lesen sehr schnell drüber hinweg. Denken vielleicht, naja, dann gilt er zumindest für die Frauen, aber nicht für uns. Heutige Theologen würden in diesem Zusammenhang möglicherweise von einem Verstehenshorizont sprechen, in dem sich die Frauen befanden und aus dem sie sich dann gleichsam spiralförmig emporzuwinden hatten. Na gut, könnte man sagen, mag ja sein, vielleicht waren die Engel tatsächlich zu hart mit den Frauen, aber ist das nicht typisch für Engel, dass sie immer ziemlich hart mit Menschen umgehen? Aber auch das ist keine Lösung für unsere Frage, denn in einem anderen Evangelium lesen wir, dass Jesus einmal mit einer Frau ähnlich spricht. Maria, sie weint und sie begegnet Jesus, sie weiß noch nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus stellt ihr die Frage, Frau, warum weinst du? Auch da könnten wir reagieren. Jesus, du musst es doch wissen, warum Maria weint. Ist doch logisch. Ihr Herr ist gestorben. Ist das kein Grund zum Weinen? Und warum werfe ich diese Frage auf? Warum stelle ich das Problem? Es geht mir darum, einmal darauf aufmerksam zu machen, wie damals die Frauen dachten, wie sie, wir würden heute sagen, tickten und wie wir heute vielfach denken. Was nämlich die Engel in Wahrheit meinten, als sie den Frauen die kritische Frage stellten, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Das ist nichts anderes, als dass sie auch unser heutiges Gerede, Geschwafel vom Verstehenshorizont an den Pranger stellen. Lesen wir jetzt einmal, was die Engel weiter sagen. Denn dann wird uns klar, worin die Kritik der Engel besteht. Sie sagen dann weiter, Vers 6, Lukas 24, Vers 6, er, Christus, ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, wie er zu euch sprach, als er noch in Galiläa war, und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Die in diese Frage gekleidete Kritik der Engel an den Frauen richtete sich also darauf, dass die Frauen das nicht ernst genommen hatten, was Jesus ihnen schon lange vorher gesagt hatte. Und die Engel sind jetzt keineswegs bereit, die Denkweise der Frau als wertneutralen Verstehenshorizont zu akzeptieren, sodass sie erklären, die Suche der Frau nach Jesus bei seiner Begräbnisstelle, naja, das ist doch dann eben ganz naheliegend, ganz vernünftig, sondern sie stellen klar hier, was ihr tut, das ist eigentlich nichts anderes als Unglauben. Ihr hättet es besser wissen können. Ihr hättet Jesu Worten glauben müssen. Mit anderen Worten sagen die Engel, eigentlich hättet ihr heute Morgen früh aus den Federn aufspringen müssen, dem Auferstandenen mit Palmenzweigen entgegengehen müssen. Ihr hättet singen müssen, er kommt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Denn natürlich ist Jesus, unser Herr, auferstanden. Er hat es doch gesagt. Natürlich konnte ihn der Tod nicht festhalten. Was habt ihr denn gedacht? Er war doch schon immer der Lebensfürst. Dachtet ihr denn, dass Jesus erst bei seiner Auferstehung der Lebende geworden ist? Meint ihr denn wirklich, dass er in der Zeit davor, als er noch bei euch war, nicht ein Recht auf diesen Namen hatte? Er ist immer der Lebende. Er hat es euch doch gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und wenn ihr das, was er euch sagte und was er getan hatte, zu euch hättet durchdringen lassen, dann würdet ihr jetzt nicht mit euren Gewürzen und Spezereien dastehen. Eure Sorge um Jesu Leichnam, das ist nicht Ausdruck wird neutraler Begrenztheit eures Verstehens, sondern es ist Unglaube. Es ist Schuld. Denn ihr zeigt damit, dass ihr den Sohn Gottes und das, was er euch gesagt hat, nicht für voll nimmt. Natürlich, so habt ihr das nicht gemeint. Ihr wolltet eurem Herrn die letzte Ehre erweisen. Aber trotz all eurer liebevollen Überlegungen und trotz all eurer guten Absichten, ihr bezeugt damit euer Unverständnis, eure geistliche Blindheit und noch einmal eure schuldhafte Begrenztheit eures Verstehens, eures Denkens, eures Überlegens. Christus, er ist der Lebende. Und das ist er nicht erst seit seiner Auferstehung, sondern das ist er von Anfang an. Und weil er der Lebende ist, darum ist er nicht hier. Wir Menschen, wir stellen die Wirklichkeit immer auf den Kopf. Und dann wundern wir uns, wenn wir Verstehensprobleme haben. Theologen würden hier gerne davon sprechen, dass man hermeneutische Probleme hat. Ich will das mal anhand zweier Beispiele erläutern. Es ist uns sicher nicht entgangen, dass im Augenblick Atheisten sich massiv zu Wort melden. Es gibt keinen Gott. Gibt es eigentlich einen Gott? Es werden dicke Bücher geschrieben mit dem Titel Der Gotteskomplex oder Der Gotteswahn. Und darin meint man danach zu weisen, dass Gott nicht existiert. Nun nehmen wir einmal an, wir gehen mit einer solchen Fragestellung an die Bibel heran. Und meinetwegen schlagen wir sie gleich ganz vorne auf. Und dann merken wir, die Bibel geht auf unsere Fragen überhaupt nicht ein. Das Wort Gottes, es beantwortet unsere Frage überhaupt nicht. Nicht, wenn wir mal das erste Blatt der Bibel aufschlagen, dann wird uns nicht die Frage beantwortet, ob es Gott gibt. Es wird ganz ruhig gesagt, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn jemand jetzt dem Wort Gottes in die Rede fallen würde und würde sagen, halt, stopp, Moment mal, was meinst du eigentlich, wenn du von Gott sprichst? Dann wiederholt die Bibel ganz ruhig und sagt, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Mit anderen Worten, die Bibel beantwortet keineswegs unsere Frage, ob es Gott gibt, sondern sie beantwortet eher die umgekehrte Frage, ob es diese Welt gibt, ob es den Menschen gibt. Und die Antwort, die sie gibt, lautet, ja, es gibt diese Welt, ja, es gibt den Menschen, denn Gott hat sie geschaffen. Die Antwort der Bibel ist also keineswegs, dass es Gott gibt, sondern das Wunder ist, das Herrliche, dass es uns gibt. Das ist das Überraschende. Wir stellen heute die Frage, wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt zulassen? Es könne doch ein gerechter Gott nicht zulassen, nicht tun, angesichts all der Kriege, der Naturkatastrophen, des Leids in dieser Welt, der furchtbaren Unterdrückungen. Dann kommen wir zum Römerbrief und müssen auch hier erkennen, dass uns auf unsere Fragen keine Antwort gegeben wird, sondern die Bibel beantwortet ja eine völlig andere Frage. Sie stellt die Frage und beantwortet sie, wie kommt ein gerechter Gott dazu, angesichts der Gottfeindschaft der Menschen mit diesen Sündern Gemeinschaft haben zu wollen. Wie kann das ein gerechter Gott zulassen? Und die Antwort, die uns der Römerbrief gibt, lautet: weil Gott die Strafe selbst getragen hat. Deswegen ist und bleibt er gerecht und kann trotzdem mit solchen Wesen wie mit uns Gemeinschaft haben. Merken wir, wie unsere Fragestellungen, unser Denkhorizont uns daran hindert, auf den dreieinigen Gott immer und immer wieder zu hören. Aber zurück zu Ostern. So haben wir auch das, was hier geschehen ist, was uns hier berichtet wird, in den rechten Proportionen zu sehen. Die Engel, sie machen den Frauen klar und sie machen uns klar, es ist nicht normal, dass die Frauen Jesus auf dem Friedhof suchen. Normal wäre es, wenn sie aufgrund des Hörens des Wortes Gottes, der Worte, die Jesus bereits in Galiläa zu ihnen gesprochen hat, verstanden hätten, dass er am dritten Tag im Grab ganz sicher nicht sein kann. Christen stellen heute die Frage, wie kann man dem heutigen Menschen die Auferstehung Christi glaubwürdig predigen? Nicht das Problem des Transfers, wie man das so schön nennt. Wie kann man, so werfen Sie die Frage auf, die Barrieren beim Hörer durchbrechen? Fast scheint es so, als ob Christen auf eine Folterbank gelegt werden müssten heute, damit sie von der leiblichen Auferstehung Jesu Zeugnis ablegen. Das war früher anders. Petrus, Johannes und zahllose Märtyrer nach ihnen, die wurden deswegen auf die Folterbank gelegt. Die wurden deswegen gemartert, um nicht von der Auferstehung Jesu zu zeugen. Um nicht Zeugnis davon abzulegen, dass Christus auferstanden ist. Was ist auch hier für eine beschämende, uns beschämende Umkehrung erfolgt? Mit anderen Worten, die Engel sagten den Frauen, dieser Jesus, Jesus Christus, der hat sich doch schon während seines ganzen Lebens, seines ganzen Wirkens als der Lebende geoffenbart, nicht erst zu Ostern, nicht erst, wenn ihr jetzt in dieses leere Grab hineinblickt, sondern schon lange vorher. Und wenn wir davon nur ein kennzeichnendes Merkmal wissen wollen, ja bitte, dann denken wir an die Ereignisse von der Auferweckung des Lazarus, was wir vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Und wenn wir einmal Johannes 11 lesen, einmal in aller Ruhe lesen, dann merken wir ja etwas von dieser Atmosphäre, die dort bei den Menschen herrscht. Diese Atmosphäre, die von Tod, von Weinen, von Gejammere geprägt ist. Diese Atmosphäre, die scheint für unseren Herrn geradezu atemnehmend zu sein. Ich denke da an die Mitteilung, als Jesus die Maria weinen sah und auch die Juden, die mit ihm gekommen waren, auch sie weinten. Und da wurde er tief betroffen, heißt es dort, und er wurde in seinem Geist erregt oder aufgewühlt. Johannes 11, Vers 33. Und dann verweist man uns gerne auf den übernächsten Vers, in dem zu lesen ist, dass Jesus weinte. Johannes 11, Vers 35. Und wir legen das dann gerne so aus, und ich habe das auch eine Zeit lang so getan, so als ob Jesus auch hier in die Sphäre unserer trostlosen Traurigkeit eintauchen würde, also in das allgemeine Geweine und Geheule. Aber ich glaube heute, das ist ein Missverständnis. Denn wenn man einmal im Grundtext nachschaut, dann steht hier eine Zeitform, die man richtiger, treffender vielleicht übersetzen kann mit: Die Tränen sprangen Jesus ins Auge. Und wenn wir das verbinden mit der tiefen Erregung, von der wir gerade eben gelesen haben, Johannes 11, Vers 33, dann, so meine ich, bekommen wir hier eher das Bild, dass Jesus mit seinen Tränen reagiert auf sein Verkanntwerden. Jesus war jetzt so lange unter den Menschen und noch immer haben sie ihn nicht als den Lebensfürsten wahrgenommen. Für unseren Herrn war es quälend, furchtbar, dass damals jeder unter dem Joch des Todes immer noch erdrückt schien. Und das angesichts doch der Gegenwart des Fürsten des Lebens. Und das ist der Zorn. Das sind die Tränen von Jesus. Und darum dann auch die heftige Frage danach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Jesus, er ist doch der Lebende. Er ist doch die Auferstehung und das Leben. Aber darauf berief sich damals niemand. Das war das Furchtbare. Nicht Maria erklärt: Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt ist es zu spät. Jesus schossen damals die Tränen in die Augen, nicht weil Lazarus gestorben war. Das hatte Jesus ja provoziert, er hatte ja noch eine Weile gewartet, bis er kam. Sondern weil die Menschen so sehr auf den Tod, auf diese Wirklichkeit, die durch den Tod geprägt ist, fixiert waren, so sehr in diesem Denkhorizont gefangen waren, so sehr in dieser geistigen Festung sich selbst einzementiert hatten, dass sie Jesus als die Auferstehung und das Leben nicht erkannten. Da hat Jesus dann ganz vorsichtig seine Lebensmacht gegenüber Maria andeutet und sagt: Dein Bruder wird auferstehen. Was erwiderte Martha dann? Sie sagte: Ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten, am jüngsten Tag. Martha, sie nimmt den Hinweis auf dessen, was Jesus hier gesagt hatte, nicht auf. Jesus muss deutlicher werden. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Hörst du das? Und wohlgemerkt, auch das alles war vor Ostern. Jesus war immer das Leben. Das Furchtbare ist, das sehen wir jetzt hier in Lukas 24. Dasselbe spielte sich selbst am Auferstehungsmorgen bei den Jüngern ab und auch bei den Frauen. Dass Jesus der Lebende ist, das spielte keine Rolle. Das ist das Schmerzhafte, das Quälende für den Lebensfürsten, für Jesus. Sie nahmen Jesus und das, was er gesagt hatte, nicht ernst. Und das sich einmauern in den eigenen Verstehenshorizont, das ist Schuld. Darum der Vorwurf. Darum die vorwurfsvolle Frage: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Und so geht es weiter. Unmittelbar im Anschluss an dieses Ereignis lesen wir über das Gespräch des Auferstandenen mit den Emmausjüngern. Die Emmausjünger, sie waren inzwischen zurückgelaufen. Die Frauen waren zurückgelaufen und hatten es den Jüngern gesagt. Und dann lesen wir in Lukas 24, Vers 22, ja, wir sind dadurch nur verwirrt worden, was die Frauen gesagt haben. Das war die einzige Reaktion. Und was sagt Jesus ihnen dann? Er sagt: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge geworden, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann dann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften das aus, was sich auf ihn bezieht. Nein, Jesus lässt sich nicht ein in irgendeine wertneutrale Diskussion über wertneutrale Verstehenshorizonte, sondern was sagt er? Er sagt, ihr seid trägen Herzens, weil ihr nicht dem glaubt, was geschrieben steht. Kurz darauf erscheint der Herr seinen Jüngern. Und er zeigt ihnen seine Wundmale. Mehr noch, er ist vor ihnen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass er nicht nur eine Vision ist, ein Geist, ein Gespenst. Vor allem aber weist er sie auf das Wort hin. Und auch hier, nicht ohne Tadel, Vers 44, Lukas 24, Vers 44. Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben ist. Und dadurch, dass er ihnen die Schriften auslegte, so heißt es dann weiter, öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Noch einmal, dass die Jünger und dass auch die Frauen, die dem Herrn aus Galiläa gefolgt waren, also diejenigen, die ihn eigentlich gut hätten kennen sollen, am Morgen des Auferstehungstages in den Tod starrten, in das Grab und dann ganz angstvoll und traurig waren, dass dort Jesus nicht drin lag, dass sie mit ihren Spezereien, mit ihren Gewürzen beschäftigt waren. Das ist Schuld. Es ist Ausdruck des Unglaubens. Und der Weg, um da herauszugelangen, ist das Hören, ist das Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Mit anderen Worten, hört doch endlich einmal genau hin, was der Herr euch gesagt hat. Dann wäre jetzt, an diesem Auferstehungstag, an diesem Sonntag, bei euch ein anderes Verhalten angemessen gewesen. Bereits die Art und Weise, in der Jesus auf Erden sein Leben vor der Kreuzigung und der Auferstehung führte, hätte dazu führen müssen, dass man das Außergewöhnliche des Lebensfürsten wahrgenommen hätte. Auch insofern war Ostern keineswegs völlig neu, völlig anders. Der Faden von Gottes Allmacht hatte sich mit dem Lebensgang des Heilands lange vor der Auferstehung Jesu verflochten. Ja, von Anfang seines irdischen Lebens an. Darum war Ostern zu erwarten. Es war noch nicht passiert. Es fehlte noch. Aber es war noch zu erwarten. Aber das sah damals niemand. Aber verstehen wir jetzt die kritische, die tadelnde, die vorwurfsvolle Frage der Engel an die Frauen, die mehr als nur berechtigt war. Was sucht ihr, den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Natürlich ist er auferstanden. Was denn sonst? Habt ihr denn von dem Fürsten des Lebens etwas anderes erwartet? Amen.